Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. Heute an den Mikros bei der Dissenspflege, wie immer, für euch, Andreas.
Und Sebastian. Andreas, das ist jetzt unser zweiter Versuch der Aufnahme dieser Folge am zweiten Tag. Meinst das hoffe, wird heute besser?
Ich hoffe, du hast dir deine Argumente nochmal durch den Kopf gehen lassen und erkannt, dass sie nicht stimmen. Deswegen haben wir jetzt heute auch ganz schnell gesagt, ja, lieber Andreas, es stimmt, was du sagst.
Genau. Ich hab gestern spontan behauptet, das Internet würde nicht mehr gehen.
Ja, genau. Du wolltest einfach aus dieser Diskussion jetzt raus.
Ja, genau. Es ging einfach nicht mehr. Ja, aber im Ernst, Andreas, alles gut soweit im Oberland.
Im Oberland, fest in bunter Hand, sage ich.
Ja, sehr gut.
Nee, alles gut. Und im hohen Norden bei dir, bei den Wikingern?
Bei den Wikingern ist auch alles gut. Ich bin jetzt wieder genesen.
Ja, man hört es noch leicht, aber du hattest drei harte Wochen hinter dir.
Ja, mit verschiedenen Dingen, aber zuletzt good old Covid hat wieder zugeschlagen. Ja. Und
du hattest es erwähnt, was ist denn das?
Ja, was ist denn das? Genau. Ja, ich wusste auch nicht mehr, bis ich so einen Test gemacht habe und da zwei Striche erschienen. Dann fiel es mir wieder ein.
Ja. Okay, aber gut zu hören, dass es dir gut geht, ist natürlich nur Spaß gewesen jetzt. Das ist nach wie vor sicher auch eine ernste Erkrankung und von daher ist schön zu hören, dass du wieder auf den Beinen bist.
Vielen Dank auf jeden Fall. Das war jetzt das vierte Mal, ich weiß gar nicht. Also so langsam muss ich ja irgendwie dreimal geimpft, viermal erkrankt, jetzt muss es ja dann mal irgendwie ausreichend.
Würde ich auch sagen, ja, für immer und ewig. Aber es gibt neue Varianten, richtig?
Ja.
Die haben dich ereilt.
Genau, habe ich in dem Zusammenhang, da hat es mich natürlich auch wieder interessiert. Man hat sich ja gar nicht mehr damit beschäftigt eigentlich, ne? So richtig. Und dann habe ich auch nochmal nachgeguckt, was denn gerade so im Umlauf ist. Und insgesamt gehen die Zahlen ja in Europa oder so an manchen Punkten in Europa wieder nach oben. Auch in Süddeutschland unter anderem. Und gerade haben wir es mit den Varianten Nimbus und Stratus zu tun. Das weiß ich jetzt auf jeden Fall. Ich weiß auch, was die einschlägigen oder die besonderen Symptome gewesen wären. Davon hatte ich zum Glück keine.
Okay.
Aber
nette Namen. Bei uns nennt sich das ja Wiesengrippe.
Ach so, ja.
Hörerinnen und Hörer sicher wissen, findet aktuell gerade die Wiesn, das Oktoberfest in München
statt. Wenn sie stattfindet, ne?
Wenn sie stattfindet, war natürlich große Aufregung, mehrfach jetzt in den letzten Tagen, aber gestern die große Bombendrohung. Aber tatsächlich ist es so, dass ganz München und das Umland, also dann während der Wiesn schon und vor allem danach, dann anfängt, krank zu werden. Und also mit diversen Grippesymptomen, ob die jetzt wirklich, also Wiesn-Grippesymptomen, woher die jetzt letztlich stammen, bleibt dahingestellt. Aber unser Haus hier bei mir hat es auch schon leicht erwischt, obwohl wir noch gar nicht auf der Wiesn waren und ich vermute mal heuer auch nicht hingehen werden.
Ja.
Das
ist unschön zu hören und da wünsche ich euch natürlich auch im Namen der gesamten Hörerschaft gute Besserung.
Ja, das gebe ich im Namen und stelle zurück. Und da sind wir schon bei einem wichtigen Punkt. Apropos Hörer, uns hat wieder, und das freut uns sehr, Hörerzuschrift erreicht. Unser treuer Zuhörer Frank, an dieser Stelle gehen Grüße raus und ein großer Dank für das wirklich treue Zuhören und immer kluge Kommentieren unserer Folgen, unserer Themen, unserer Überlegungen. Das finde ich richtig gut und es ist schön zu hören und dann auch so in den inspirativen Gedankenaustausch zu treten, der dann eben durch dich, lieber Frank, initiiert wird. Und du hast jetzt kürzlich geschrieben zu unserer Folge über KI und Kunst kann KI kreativ. Du hast da wirklich, also da sind einige wirklich sehr gute Gedanken dabei, die mich zum Teil auch schon dazu veranlasst haben, zu überlegen, ob wir das nicht wirklich auch nochmal eigens aufgreifen. Also vielleicht gehen wir da auch nochmal genauer drauf zu. Ich möchte jetzt eigentlich nur auf ganz kurz noch auf eine Sache hinweisen, auf ein Zitat. denn da heißt es, wenn ich zitieren darf, brauchen wir den ganzen Scheiß wirklich? Zitat Ende. Und da geht's um KI. Und das ist natürlich ja die Frage. Ich würde sagen, ja, das braucht schon, aber da hat uns Frank eben ganz wichtige Überlegungen mitgegeben, die dieses Jahr vielleicht auch einschränken können. Eine Sache ist, auf die er abhebt, ist so die Frage, ob KI denn, ich sage mal, tiefe Gedanken oder originale Gedanken und vielleicht auch, ich sage mal, im weiteren Sinn, also philosophische, religiöse, spirituelle Gedanken wirklich produzieren kann. Und ja, da ist natürlich die Frage, oder aktuell würde ich sagen, nein, das kann es natürlich noch nicht. Beziehungsweise nur zu einem bestimmten Ausmaß eine KI, oder wir sprechen jetzt über so die Large Language Models, also sowas wie ChatGPT und dergleichen Chatbots, das sind natürlich Tools, die letztlich nur auf Sprache rekurrieren und Sprache so kombinieren können, bereits existierende Sprache und sprachliche Produkte so kombinieren können, dass daraus was entsteht. Und man würde ja vielleicht doch sagen, natürlich ist Philosophie oder so einen originellen Gedanken haben, immer auch originell, neu, schafft was Neues. Ja, haben wir wieder die Frage kreativ. Andererseits denke ich mir, naja, gut, auch so ein kluger Philosoph in Franks Nachricht wird Meister Eckhart genannt zum Beispiel als Beispiel für jemanden, der wirklich tiefgründige Gedanken fassen kann. Auch so ein Philosoph oder ein spiritueller Meister, wie Meister Eckhart es war, der kann ja mit Sprache, wenn er was Neues produziert, nur auf existierende Sprache beziehen. Ja. Und selbst wenn es euer Gedanke ist, dann ist es sozusagen das andere zu dem, was es sprachlich bereits gibt. Ja, also eine neue Nuance, indem man irgendwie Gegensätzlichkeit dann ausnutzt und vielleicht eine Überlegung anbringt. Also stelle ich mir wie bei Kunst und KI auch die Frage, ob denn da wirklich die KI so viel anders ist als der Mensch. Das ist nur so als mein Gedanke, aber wichtig finde ich den auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Das war ja auch insgesamt so in dieser E-Mail, dass es eine gewisse Analogie in den Gedanken, die Frank hatte, zu unserer Diskussion auf dem Podium zur Frage, kann KI kreativ, war, dass da sich sozusagen so Argumentationsmuster wiedergefunden haben, die wir auch diskutiert haben. Ne? Mhm. Braucht es sowas wie Bewusstsein, braucht es sowas wie kreativ sein zu können, oder geht es eben tatsächlich nur um das, was dann die Rezipienten wahrnehmen, gewissermaßen um das Ergebnis dessen, was bei solchen Prozessen rauskommt? Und ich fand, es hat sich auf eine nochmal auch ganz andere Art und Weise eben in der E-Mail von Frank wunderbar nochmal wieder gespiegelt. Also von daher vielleicht auch nochmal, wer es noch nicht gehört hat, nochmal in die Folge kann KI kreativ reinhören und reinschauen auf YouTube. Sogar, wer mag, denn immerhin die Hälfte der Veranstaltung konnten wir auch per Kamera oder aufzeichnen. Und gibt es auch auf YouTube. Ja, also mir auch nur zu sagen, Frank, vielen, vielen Dank für diese E-Mail. Du siehst oder du hörst, dass wir auf der Grundlage auch nochmal drüber nachdenken, das Thema nochmal in einer eigenen Sendung anzugehen. Wir sind immer sehr dankbar für solche Nachrichten und Hinweise. Von daher gerne mehr. Schreibt uns alle.
Gerne mehr. Und wir konnten jetzt natürlich nur einen kleinen Teil jetzt erstmal sozusagen ansprechen, der zumindest einen Eindruck davon gibt, dass da viel wirklich Nachdenkenswertes besteht. Also gern mehr, dem kann ich mir nur anschließen. Und auch an unsere anderen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Wir freuen uns und nehmen eben solche Zuschriften ernst und auch als Ausgangspunkt dafür dann wirklich unsere Folgen und Themen auszuwählen und dann auch wieder drauf einzugehen.
Ja. So ist das.
Aber heute machen wir was anderes.
Heute machen wir was anderes. Ja, was ganz anderes eigentlich sogar. Wir haben ja schon vor einiger Zeit, Ende Mai, schon mal über Verteilungsgerechtigkeit insbesondere gesprochen und sind aber ja beide auch immer mal wieder mit Gerechtigkeitsfragen sozusagen ganz anderer Art befasst gewesen. Und darüber wollen wir heute mal sprechen, nämlich über das gerechtigkeitsrelevante Phänomen, das vorliegt, wenn jemandem zum Beispiel zu Unrecht, etwa wegen seiner sozialen Stellung, seiner Herkunft oder anderen Merkmalen, nicht geglaubt wird. Ja, und das, was dann daraus eben entstehen kann. Das ist so das, was uns heute beschäftigen soll.
Ja, du hast den wichtigen Punkt hier gerade genannt, Sebastian. Es geht um Gerechtigkeitsfragen, die in Situationen auftauchen, wo wir irgendwie uns was sagen und glauben oder nicht glauben.
Ja.
Und auch hier, und das wäre jetzt sozusagen das Thema heute, tauchen Gerechtigkeitsfragen auf. Und ich finde es ganz wichtig, weil mir oft so schien, dass es Kontexte oder Situationen gibt, die genau so gestrickt sind, dass wir irgendwie miteinander reden oder zwei Leute miteinander reden oder zwei Parteien miteinander reden und irgendwas passiert, was nicht gut ist, aber es war irgendwie nicht klar oder es ist nicht so ganz klar, was denn da nicht gut ist. Und ich glaube, ich habe so ein paar Beispiele dafür, um in diesem Kontext eben des, wo es um Wissen und Glauben und Austausch von Kommunikation geht oder um Kommunikation geht. Und mir scheint manchmal, dass manchmal so in politischen Debatten genau sowas vorkommt. Klar, irgendwie, da geht's schon manchmal hart her und so. Aber manchmal, wir kennen alle die Diskussionen, wird eine politische Aussage irgendwie so abgekanzelt mit dem Hinweis drauf, ja, das ist irgendwie doch moralisierend oder die Grünen, die wollen doch nur verbieten, ja? Und, und schon hört man denen nicht mehr zu.
Ja, die Grünen.
Ja, genau. Die wollten uns den Leberkäs-Semmel verbieten.
Ja.
Naja, also jedenfalls, also ganz ernst, so und irgendwie, klar, kann man sagen, das ist irgendwie ungut kommuniziert, aber irgendwie scheint mir doch, da läuft doch was grundverkehrt so. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, ich habe das selber auch schon erlebt, dass man so irgendwie, ja, unser Leib- und Magenthema oder wie sagt man auch mit ExtremistInnen reden, dass manchmal man so irgendwie so versucht, so einer irgendwie doch ins Extreme wandernden Aussage irgendwie Einhalt gebieten und sagt, das geht nicht, darf man nicht, ist hier wirklich gefährlich jetzt gerade. Und man dann den Vorwurf kassiert, ja, man solle das doch jetzt nicht so ernst nehmen und man soll jetzt doch nicht für Aufruhr sorgen, indem man eben ausruft öffentlich und sagt, das ist hier aber eine Meinung, die diskriminierend ist oder sowas.
Ja, ja.
Also wie so eine Art Umkehr der Problematik, also nicht die diskriminieren, die gegen Menschen mit Migrationshintergrund schimpfen, sind die Störer und Störenfriede, sondern die das öffentlich machen sozusagen. Und da scheint mir auch, natürlich, da ist dann ganz viel Problematik, aber da scheint mir irgendwie auch so eine, ja, ich sag mal, eben so eine epistemische Dimension drin zu sein. Ich höre dir jetzt nicht zu, ich glaube dir nicht, weil was du machst, ist jetzt irgendwie gerade stören, den gesellschaftlichen Frieden stören und wir kämen doch so gut miteinander aus, deswegen glaube ich dir jetzt und höre dir gar nicht so hin. Also wie gesagt, es sind ganz viele Probleme drin, aber eben auch so eine Dimension und ich denke mir manchmal, das kann ich eben, man kann das gar nicht so richtig erklären, außer man nimmt eben jetzt in den Blick, dass es hier was Eigenes ist, eine eigene Art von Unrecht, die hier passiert. So, macht das Sinn?
Oder von Ungerechtigkeit. Also ich habe da, glaube ich, ganz ähnliche Intuitionen und ich habe auch ein ganz anderes Beispiel aus meiner Kindheit oder ganz frühen Jugend vielleicht, Kindheit eher, wo das Problem vielleicht nochmal klar wird. Weil im Kern geht es ja darum, dass jemandem eben zu Unrecht mit Blick auf bestimmte zum Beispiel Eigenschaften, die er hat oder die ihm zugeschrieben werden, nicht geglaubt wird. Ne? Und da, das ist eben die, ist vielleicht selbst schon eine Ungerechtigkeit oder daraus kann eine Ungerechtigkeit dann im Weiteren entstehen. Vielleicht sogar in Verteilungsfragen dann. Da können wir ja vielleicht später nochmal drüber, drüber sprechen. Mein Beispiel ist folgendes, stammt aus dem Ende der Grundschule. Im schönen Oberbayern, wie könnte es anders sein, wenn ich die Geschichte gleich erzähle, wird vielleicht klar, warum. Ich sage jetzt aber nicht wo und ich sage auch nicht, wer die beteiligten Personen waren, sonst weiß ich nicht, haben wir im Zweifel vielleicht den ersten Case hier am Hals irgendwie mit dem Podcast.
So. Mit unserer Rechtsabteilung fragen.
Ja, genau, da müssen wir abgemacht. Genau. Nee, die Geschichte geht so, dass damals in der vierten Klasse im Religionsunterricht hatten wir den örtlichen Dorfpfarrer als Rallye-Lehrer. Und der...
Wie soll es denn das sein, gell?
Genau, also es ist ja auch oft so, ne? Das ist jetzt ja erstmal nichts Besonderes, ne? Aber der hatte halt so, ich sage mal ein bisschen euphemistisch, die ein oder andere Eigenart. Und eine Eigenart bestand darin, dass er, wenn wir ihn zu sehr genervt haben als Klasse, dann hat er halt verlangt, dass wir unsere Hände auf die Tische legen, auf diese Schultische. Und dann musste man ja immer noch sein Mäppchen und sein Lineal lag ja immer fein säuberlich so auf dem Tisch, ne? Und dann ist er halt durch die Reihe gegangen und hat denjenigen, die gestört haben, mit dem Lineal so batz auf die Finger geschlagen. So, das ist ja an sich erstmal schon ein Unrecht, ne, und moralisch verwerflich, aber darum geht's mir jetzt erstmal gar nicht, sondern mir geht's um das Phänomen, dass es dann sozusagen eigentlich drei Gruppen von Schülern in dieser Klasse gab. Die erste Gruppe war die darüber sozusagen gar nicht gesprochen haben und das auch nicht jetzt zum Beispiel ihren Eltern oder so erzählt haben. Die zweite Gruppe war die es erzählt haben, auch vielleicht zu Hause, denen das aber nicht geglaubt wurde. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, ne? Und zwar deswegen, weil dann halt sowas gesagt wurde wie, naja, das war ja der Dorfpfarrer, das kann ja gar nicht so gewesen sein, wie du sagst. Und vielleicht haben sie noch gesagt, und wenn es so war, wie du sagst, dann wird er schon seinen guten Grund gehabt haben. Es ist ja der Dorfpfarrer. Das gemacht zu haben. Und die dritte Gruppe waren die aus ähnlichen Überlegungen selbst schon gar nicht verstanden haben, dass ihnen ein Unrecht widerfahren ist. Also die das gar nicht so, die zwar einen Schaden, ne, nämlich Schmerzen in den Händen und Fingern davon getragen haben, aber das gar nicht verstanden haben, dass es jetzt eben ein Unrecht war. Ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das so ein ganz anderes Beispiel als deine jetzt vorhin, aber ob das ungefähr das auch wiedergibt, was du gemeint hast. Ne? Auch da geht es ja in irgendeiner Weise eben um Zeugnis geben oder um Zugang zu bestimmten Wissen haben oder eben nicht, ja? Um eine Anerkennung des Zeugnisses anderer, ja. Das ist ja das, worum es hier geht, oder eben um ein Absprechen dessen, der Inhalte, die andere eben sagen, in dem Falle eben wir Kinder, ja, so. Und ich glaube, das ist auch ganz ähnlich, oder? Zu dem, was du, strukturell jetzt, zu dem, was du meintest, ne?
Total. Das ist ein wirklich also erstmal auch ein ziemlich eindrückliches Beispiel, ehrlich gesagt. Solche körperlichen Züchtigungen. Aber abgesehen davon, ja, das besprechen wir nicht, sondern abgesehen davon ist so eben diese epistemische, also diese auf so Wissen und Aussagen bezogene Dimension hier interessant. Und genau darum geht es ja in diesem Phänomen. Den Kindern wird, die haben ein bestimmtes Wissen, ja, die erzählen davon, dass sie genau diese Erfahrung gemacht haben. Mir wurde auf die Finger gehauen. Ich habe Schmerzen erlitten und auch eine Demütigung und alles, was dabei ist. Ja. Und sie haben also, sie sind irgendwie Wissende, ja, also haben sind Überzeugungen und denen wird dann nicht geglaubt, weil, so wie du gesagt, weil sie Kinder sind. Ja,
genau,
und,
zum Beispiel.
Und die, genau, und weil das kann ja nicht sein, dass da Hochwürden hier derartige Dinge tut. Und wenn, dann wird er wohl recht haben. Und das wäre sozusagen die zweite oder Gruppe von Kindern, die ja vermutlich so das halt als gegeben hinnimmt und gar kein, ich sage mal, Instrumentarium hat, das als Unrecht zu kritisieren oder sich dann aufzulehnen und sich zu beschweren und Hilfe zu holen und sagen, das ist etwas, was man nicht machen darf.
Ja.
Ist natürlich schwierig, ja, bei allem, aber ich glaube, so von der Konzeption her haben wir da eigentlich ein schönes Beispiel für das, was in der Literatur eben epistemische Ungerechtigkeit genannt wird. Also eine Ungerechtigkeit, die nicht damit zu tun hat, dass wir den uns zustehenden Lohn nicht kriegen oder so, sondern die uns in unserer, wie es heißt, Kapazität als Wissende also Unrecht tut. Ja,
genau, das ist das eine, denke ich, ne? Also das ist das Beispiel eben, dass wir auch bei dir, ne, in dem Beispiel, dass eben ich breche jetzt mal runter, in deinem Beispiel wird demjenigen oder derjenigen nicht geglaubt, weil sie eine Grüne ist, ja, sagen wir jetzt mal. In meinem Beispiel eben, weil es ein Kind ist. Ja. Und aber das andere ist ja auch nochmal spannend, eben dieses nicht mal irgendwie ein Verständnis dafür haben, dass einem selbst ein moralisch relevanter Schaden entstanden ist. Ja, so. Und das ist ja gehört auch, also fällt auch unter das Label epistemischer Ungerechtigkeit, aber ist sozusagen vielleicht ja nochmal ein anderes Phänomen. Ne? Ne? Einmal eben, dir wird nicht geglaubt und einmal, du verstehst es selbst nicht, ne? Was dir da widerfahren ist. Ne? Mhm. Aber vielleicht, ja, ne, du wolltest was sagen.
Ja, ich wollte nur fragen, inwiefern das ist ein interessantes Problem, inwiefern wir hier tatsächlich von einem epistemischen Schaden sprechen kann, also ein Schaden sozusagen in diesem großen Wissensbereich, wenn es darum geht, dass wir feststellen, dass den Kindern eine Sprache fehlt, um festhalten und anklagen zu können. Mhm. Also wie du sagst, also geschlagen werden sie und das ist ein körperlicher Schaden und der ist Unrecht.
Ja.
So. Also was kommt da noch hinzu? Ich finde es gar nicht so leicht zu bestimmen.
Ja, das verstehe ich. Also man könnte ja auch einfach sagen, ne, das ist ein moralisch relevanter Schaden. Diese Tat ist moralisch verwerflich. Fertig. Und jetzt können wir mit Verantwortungszuschreibung oder vielleicht auch Strafe oder was weiß ich arbeiten, ne, für den Täter in dem Falle. Ja. Aber hinzu kommt ja in der Vorstellung schon, dass es sowas, dass sozusagen in dem Fall in der kollektiven hermeneutischen Ressource, also sozusagen in der relevanten Gemeinschaft hier, ja? Das heißt also zum Beispiel in der Mehrheit der Dorfgemeinschaft, bei dem Pfarrer, bei den Kindern und so weiter, dass es da gar keine Konzepte gibt, um das als moralisches Unrecht auszuweisen. Also es ist quasi nicht als solches Unrecht erklärbar. Ne?
Ja.
Es gibt keinen, könnte man vielleicht auch sagen, wenn man noch eine andere epistemologische Kategorie heranziehen will, es gibt kein Wissen darüber, dass es sich bei Taten dieser Art um etwas moralisch Verwerfliches handelt. Ne? Dass das überhaupt einen Schaden hervorbringt. Ja, das ist ja auch in den klassischen Beispielen in der Literatur, die sich mit dem Phänomen auseinandersetzen, so, dass dann die betroffenen Personen schon bemerken, dass mit ihnen etwas nicht stimmt oder dass sie einen Schaden von bestimmten Taten davongetragen haben, aber sie können das nicht erklären. Sie können dafür keine Ursachen, keine Gründe benennen, ne? Und damit natürlich auch keine Verantwortlichkeiten ausmachen, ne? Keine Täter ausmachen, kein sozusagen, wie ist das deutsche Wort, kein Relief,
Entschädigung oder
genau, Erleichterung. Genau, oder so. Anstreben, weil sie überhaupt nicht wissen, woran das liegt, ja, dass es ihnen jetzt zum Beispiel psychisch schlecht geht. Ne?
Ja.
Und das scheint mir schon eine Besonderheit zu sein, oder würdest du das anders sehen?
Nee, du hast recht. Ich glaube, das erklärt eben, also eben dieser Blick lässt uns etwas in den Blick kriegen oder lässt in den Blick geraten, dass da eben noch eine andere Dimension vorliegt, die vielleicht auf irgendwie sowas wie sozialen Wandel hinweisen müsste oder rechtlichen Wandel. Ja, also ein weiteres Beispiel, was ja immer auch genannt wird, ist eben so die Idee der Vergewaltigung in der Ehe.
Genau.
Die es im Recht lange nicht gab oder im Recht. Und dann können wir auch sagen, genau, da fehlt sozusagen ein Instrumentarium, eine Begrifflichkeit.
Und auch in der Moral, ne? Das ist ja wichtig dann. Ne? Es gibt nicht nur nicht rechtliche Konzepte, sondern es gibt gar keine Vorstellung darüber, dass das ein Unrecht ist eben, ja?
Ja, genau. Und das finde ich, aber was ich gut finde, ist der Punkt, das fand ich sehr einleuchtend jetzt, als du sagst, es fehlt den Opfern in dem Fall eben auch eine Erklärung, ein Gerüst dafür und Hintergründe dafür und auch wieder so ein Instrumentarium, überhaupt ihr Leiden erklären zu können.
Ja.
Und das hilft ganz oft, kennt man vielleicht aus dem eigenen Zusammenhang, wenn man dann irgendwie weiß, was mit einem los ist, dann ist das schon vielleicht ein wichtiger Schritt irgendwie zur Besserung.
Ja, ja.
Und dann in solchen moralischen Übeln erst recht. Ich frage mich nur, wie gehen wir damit um? Also wenn wir sowas feststellen, können wir irgendwie so retrospektiv, also mit Blick auf eben solche Fälle wie, es gab in Moral und Recht noch kein Konzept für Vergewaltigung in der Ehe. Es gab damals zu den Zeiten im oberbayerischen Dorf noch kein Verständnis dafür, dass der Pfarrer oder irgendein Lehrer oder Lehrerin Kinder nicht züchtigen darf.
Ja, ja.
So, und gleichzeitig beobachten wir, da gab es eben Leiden. Die Kinder haben ja gelitten, auch wenn sie es vielleicht wussten oder beschreiben konnten, aber es tat weh. Also was machen wir jetzt damit? Wir wollen doch bei so Unrechts, wenn wir Unrecht erkennen, wollen wir doch irgendwie auch immer Verantwortlichkeit zuschreiben und dann, wie du vorher sagtest, Strafen und so weiter. Das fehlt ja hier irgendwie. Wenn wir das so retrospektiv sehen können, dann fehlt uns ja irgendwie so ein, die Handlungsanweisung, was wir jetzt machen mit dieser Erkenntnis. Beziehungsweise jetzt könnten wir ja auch nicht in die Welt rausgehen und Begriffe suchen, die es ja gar nicht gibt, per Definition. Sonst wäre es ja eben nicht eine epistemische Ungerechtigkeit in diesem Fall.
Das ist ein großes Problem. Also ich glaube, also einerseits ist deswegen ganz wichtig eben diese Unterscheidung zwischen den zwei Arten epistemischer oder zwei Typen epistemischer Ungerechtigkeit, ne? Nämlich einerseits eben dieser ungerechtfertigten Absprache von Glaubwürdigkeit, ne? Das war ja das erste in deinem Beispiel und auch die eine Gruppe in meinem Beispiel. Und jetzt reden wir, das wird ja in der Literatur unter testimoniale Ungerechtigkeit verhandelt, ne? Und jetzt reden wir ja gerade eben darüber, keine Konzepte dafür zu haben. Das wird ja unter hermeneutische Ungerechtigkeit verhandelt. Und das Problem sehe ich tatsächlich auch, und das sieht man auch, ganz klassisch ist ja die Vorstellung so, da geht es zum Beispiel um das Beispiel einer sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz, ja, die Betroffene nicht, wir bewegen uns so, ich weiß, 40er, 50er Jahre der Vereinigten Staaten, bin mir nicht mehr ganz sicher, wann das Beispiel spielt, aber die betroffene Person versteht das eben gar nicht. Also sie hat tatsächlich dann unter dieser Belästigung zum Beispiel psychisch zu leiden. Ja, also es geht hier immer schlechter und sie bekommt dann auch körperliche Symptome und so weiter. Aber sie weiß eben, sie kann sich das überhaupt nicht erklären. Ja? Sie kann da sozusagen keinen Zusammenhang herstellen letztlich. Ja? Und das Ganze nimmt dann sozusagen eine Wendung in dem Moment, wo sie zufällig sich mit anderen Opfern sexueller Belästigung quasi zusammentrifft, die das auch nicht verstehen, was ihnen widerfahren ist. Aber diese, in dem Fall Frauen, kommen dann miteinander ins Gespräch und erzählen sich so, was ihnen da widerfahren ist und fangen an, sozusagen durch diesen Diskurs dahinter zu kommen, dass da doch irgendwas sozusagen verwerflich gewesen sein muss. Ja, und durch diesen Prozess entwickelt sich dann eine Vorstellung und Konzepte davon, dass es sich dabei eben um das handelt, was es sich eben handelt, nämlich sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, ja, in dem Fall. Daran wird das Problem, glaube ich, was du angesprochen hast, deutlich, ne? Also was machen wir damit? Wir haben eigentlich, wenn wir über hermeneutische Ungerechtigkeit sprechen, immer erst zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit, darauf zurückzublicken und zu sagen, da ist das vielleicht passiert, ja? Weil es da in der betroffenen oder relevanten Gemeinschaft keine Konzepte für das gab, was da passiert ist. Und die haben wir jetzt vielleicht und deswegen können wir das als das benennen, was es eben ist, ne? Vielleicht ist es aber, also das hat bekommt auch mit der Schwierigkeit, wenn man das jetzt ganz konsequent zu Ende denkt und es tatsächlich so ist, dass in dieser kollektiven hermeneutischen Ressource es keine Konzepte gibt, dass sich ja auch, wenn es um solche Dinge geht wie sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, Vergewaltigung in der Ehe und andere Dinge oder Kindern auf die Finger schlagen, dass ja dann streng genommen auch die Täter gar nicht wissen können, ja, dass sie da etwas moralisch Verwerfliches tun. Ja?
Ja.
Vielleicht ist es ja aber auch so, dass man das Ganze ein Stück weit so lesen kann, dass es eine Erklärung für die Entwicklung moralischer Vorstellungen und Überzeugungen in einer Gesellschaft ist, weißt du?
Mhm. Mhm.
Dass man das ein Stück weit so lesen muss. Ich weiß nicht, was du davon hältst.
Ja. Das wäre sozusagen so die Idee, dass uns dieses Konstrukt der hermeneutischen Ungerechtigkeit, ja, epistemischen Ungerechtigkeit, wie so eine Art Rekonstruktion erlaubt.
Ja.
Also mit dem können wir auf eine bestimmte Dimension in der Vergangenheit blicken oder in andere Kontexte blicken, das ist ja auch vielleicht auch heute passiert sowas, und uns da sozusagen einen Faden rausziehen und den nachzeichnen, so wie du es gerade beschrieben hast, wie kommt es denn dann dazu, dass Normen vielleicht dann in Moral und auch Recht übergehen, die dann sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz oder Vergewaltigung in der Ehe dann verbieten.
Ja.
Und damit sozusagen lässt uns ein bestimmtes Phänomen, also dieses Konzept lässt uns ein bestimmtes Phänomen in der Vergangenheit sehen.
Ja.
Das finde ich überzeugend. Dann wäre es eben sozusagen, wenn wir so mal Moralrekonstruktion oder die Rekonstruktion des moralischen Fortschritts, ja, so wie du es beschrieben hast, das klingt plausibel. Ich glaube allerdings, würde ich sagen, da ist noch eine zweite Aufgabe damit verbunden. Also es wäre ja sozusagen, im Prinzip lässt uns diese Brille der hermeneutischen Ungerechtigkeit, lässt uns gewissermaßen moralisches Unrecht avant la lettre entdecken, also bevor es so gekennzeichnet worden ist. Ich meine, in Klammern, interessant wäre es natürlich zu diskutieren, ob es nicht stimmt, dass es immer schon falsch war, auch wenn wir es nicht beurteilt hatten. Aber das ist ganz andere Frage.
Da kommen wir jetzt in die Metaethik. Ja.
Das will ich aber gar nicht machen, weil das ist wirklich praktisch relevant, ist eine Aufgabe an uns, die an uns gestellt wird, dadurch, dass wir eben ganz viele verschiedene Beispiele solcher Ungerechtigkeiten und solcher Entwicklungen hin zu moralrechtlichen Normen kennen. Eine Aufgabe, die darin besteht, vielleicht heutzutage auch wachsam zu sein. Also wachsam drauf zu sein, sage ich mal ganz allgemein, darauf, wo Leiden existiert und wo Unrecht oder gewissermaßen Leiden verursacht wird, bleiben wir einfach mal bei so einer allgemeinen Beschreibung, und zu überprüfen, ob das vielleicht daran liegen kann, dass eben so ein Bewusstsein dafür fehlt, dass es falsch ist, eine Sprache dafür fehlt, ein Instrumentarium, aber eben auch rechtliche und moralische Mittel, um sowas anklagen zu können, um Unrecht ausgleichen zu können und so weiter. Also das wäre ja eigentlich eine Aufgabe, die daraus existiert, dass wir eben wissen, es gibt diese Dimension in der Vergangenheit, die bleibt uns per Definition verborgen, weil wir haben eben keine Begriffe, aber die gibt's. Also vielleicht braucht man dann ein ganz sensibles ganz sensible Sensoren, die vielleicht auch heute oder in Zukunft uns in die Zukunft blicken lassen und sowas entdecken. Macht sowas Sinn auch?
Ja, ich finde schon. Also ich würde da vielleicht noch mal ein bisschen ein Stück weit auf die Unterscheidung zwischen testimonialer und hermeneutischer Ungerechtigkeit zurückkommen. Ja? Weil, also es ist bestimmt vorstellbar, dass sowas auch in Kontexten hermeneutischer Ungerechtigkeit funktionieren kann, in Anführungsstrichen, was du vorschlägst, ja, also eine angemessene Wachsamkeit, ja.
Ja.
Aber ich stelle mir das schwierig vor, oder sagen wir mal zumindest schwieriger als Wachsamkeit in Kontexten von testimonialer Ungerechtigkeit, ja. Bei testimonialer Ungerechtigkeit sehe ich dann allerdings ein anderes Problem. Also, oder gehen wir nochmal auf dein Beispiel, ja, die Grünen, ja. Da ist es doch relativ einfach, sich, wenn solche Vorwürfe oder Abwertungen kommen, einfach mal zu hinterfragen und zu überlegen, naja, hat der oder diejenige nicht vielleicht was gesagt, was doch zumindest mal wert ist, gehört und diskutiert zu werden. Ja, dem ich jetzt gerade moralinsaures Argumentieren vorwerfe oder so in deinem Beispiel. Ne? Das ist ja erstmal relativ einfach, zumindest vordergründig. Ne?
Ja.
So, da sehe ich aber ein anderes Problem und da läuft ja diese Theorie auch immer wieder rein, dass man natürlich dann wieder sehr schnell an der Grenze ist, ne, zu der Frage, oder sehr schnell an der Frage ist, wo ist denn die Grenze zu Aussagen, die wir tatsächlich nicht zulassen wollen. Mhm. Weil sich natürlich zum Beispiel auch Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker sehr häufig auf ganz ähnliche Argumente zurückziehen und sagen, ja, wir werden ja ungerechtfertigterweise nie gehört, obwohl wir ja eigentlich wissen, dass die Erde eine Scheibe ist. Ne?
Ja.
So, und also das ist dann sozusagen ein anderes Problem. Aber sozusagen, um nochmal auf deinen Punkt zurückzukommen, also ich glaube schon, dass Wachsamkeit ist ganz wichtig. Im Kontext hermeneutischer Ungerechtigkeit ist es, glaube ich, schwieriger, dann wirklich konstruktiv umzusetzen als im Falle testimonialer Ungerechtigkeit. Da stellt sich aber wiederum das Problem, dann filtern zu müssen, was muss ich denn wirklich auch zulassen zur Diskussion? Und was darf ich vielleicht nicht mehr zulassen? Ne?
Das ist ein guter Punkt, Sebastian. Da waren jetzt viele gute Punkte dabei, wo ich teilweise vielleicht Dinge anders gewichten würde, teilweise aber dir völlig zustimmen würde. Bei der Zustimmung, das ist natürlich, du hast völlig recht, das ist ein zweischneidiges Schwert.
Ja.
Auf dieses, also selbst wenn ich inhaltlich nichts sagen kann, letztlich kann ich dem anderen immer noch vorwerfen, er behandelt mich epistemisch ungerecht, wenn er mich nicht hört, sozusagen. Also ich habe inhaltlich nichts mehr zu bieten. Ja. Angenommen, bin ich Verschwörungstheoretiker, ich habe inhaltlich nichts zu bieten, weil eigentlich weiß ich, dass ihr die besseren Evidenzen habt. Also bleibt mir nur noch der Hinweis drauf, dass du mich epistemisch ungerecht behandelst, wenn du mir nicht glaubst, weil ich was weiß ich jetzt, irgendeiner bestimmten Gruppe. Also ist ein zweischneidiges Schwert, weil man damit dann eigentlich auch sagen könnte, ja gut, letztlich muss ich jedem glauben und das Handeln und so hast du es beschrieben, das finde ich sehr richtig, die Schwierigkeit unterscheiden zu müssen. Was kommen wir raus, was lassen wir rein und was kommt raus aus dem Diskurs? Ich würde ja sagen, natürlich grundsätzlich besteht immer die Schwierigkeit in solchen Kontexten, wie jetzt
Politik
dargestellt, dass man sagt, okay, da gibt irgendwie, wo ist die Grenze zwischen natürlich, klar, politischem Austausch, der auch mal schärfer sein darf und natürlich auch mal irgendwie auf Streit und so ein bisschen Publicity und so auskommt und dann einer wirklichen Verletzung epistemischer Ansprüche darauf gehört zu werden. Das ist ein guter Punkt. Ich habe da gar keine...
Gibt uns ja der Verweis auf Epistemologie und Erkenntnistheorie da ja einen Ansatz, ne?
Ja.
Um unterscheiden zu können. Ne? Weil,
sag mal.
Auf der einen Seite könntest du ja sagen, also wenn du dir die Frage stellst, was heißt es denn eben zu Unrecht jemanden nicht zu hören oder abzuwerten, ja, dann ist damit ja eben gemeint, dass du sozusagen, ungerechtfertigte Gründe in diesem Kontext darin bestehen, dass es Gründe sind, die sich nicht auf Wissensansprüche beziehen. Also, dass du eben zum Beispiel sagst, ich höre dem nicht zu, weil der ist ein Grüner. Oder die kann nur Unrecht haben, weil sie ist ein 10-jähriges Kind. Oder, ne? Jetzt könnte man die Beispiele alle durchdeklinieren. Und das könnte man ja aber auch sozusagen wieder konstruktiv wenden und sagen, dass sozusagen Achtsamkeit sich gerade darauf beziehen muss in solchen Diskussionen und wenn es um Wissensansprüche geht, dass tatsächlich Gründe dafür, jemanden zu hören oder nicht zu hören, sich tatsächlich nur auf solche Wissensansprüche und auf die damit verbundenen Kriterien auch für Wissen beziehen kann. Und dann sind wir natürlich wieder sehr schnell da, dass derjenige, der glaubt, die Erde ist eine Scheibe, das halt schwer nachweisen kann. Ne?
Jetzt weiß ich nicht, ob ich es, vielleicht hacke ich klein, jetzt weiß ich nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Du würdest sagen, wenn jemand einen Wissensanspruch erhebt, also eine Aussage macht und damit sagen das Versprechen mitgibt, hier ist eine wahre Aussage, sagen wir mal, die sozusagen zu glauben ist, ja, mit dem Anspruch an dich, dann würdest du sagen, die ist es wert, gehört zu werden, sofern die Gründe, hast du jetzt gesagt, also die ganze Basis, die dahin, auf der die Aussage gemacht wird oder die eben sie stützen, in irgendeinem Sinne förderlich für die Wahrheit dieser Aussage sind oder für die Stützung der Aussage.
Ja, also nichts
genau. Zu tun haben,
genau. Sofern es wirklich ein Wissensanspruch ist.
Ja.
Sozusagen, im engeren Sinne.
Ja.
Dann wirst du natürlich in Probleme reinlaufen, kannst du das immer nachweisen, ne? Wenn gerade wenn es um das Beispiel mit dem Pfarrer und den Kindern geht, ne? Da kommst du in andere Probleme rein. Aber als grundlegendes Kriterium zu sagen, dass du, also hier geht es um Wissen und um Ansprüche auf Wissen und wir diskriminieren, aber sozusagen mit Verweis auf Gründe, die mit Wissen gar nichts zu tun haben.
Ja. Genau. Wenn ich sage, du hast dieses und jenes Alter, deswegen glaube ich dir nicht, dann würde man sagen, Alter hat jetzt nicht per se was mit Wissen zu tun.
Genau.
So. Aber das ist gefährlich, weil man könnte ja sagen, ja doch, natürlich. Also das ist ja der Grund wahrscheinlich in diesem Beispiel, wenn man sagt, Kinder, die haben eine andere Wahrnehmung. Ja. Ich vertrete die nicht, aber man könnte sagen, ja klar, denen hat es halt nicht getaugt, dass der Pfarrer irgendwie jetzt böse war und deswegen erzählen sie jetzt irgendwas. Und Kinder haben eine andere Wahrnehmung in vielen Dingen und vielleicht eine andere, auch Zeitwahrnehmung und erzählen also Dinge anders, als sie wirklich war. Also insofern ist Alter relevant für Wissensansprüche?
Naja,
also,
aber dann kommt deine Achtsamkeit. Nee, wie hast du es? Du hast Achtsamkeit genannt, oder? Glaube ich vorhin. Wachsamkeit, Entschuldigung.
Ja.
Dann kommt deine Wachsamkeit und dann müsste es jetzt ja darum gehen, eben tatsächlich zu prüfen, ob das, was da gesagt wurde, eben Anspruch hat, also ein Wahrheitsanspruch erfüllt und insofern als korrekte Wiedergabe von Wissen gelten kann. Das wäre ja wiederum unabhängig dann von Alter. Ja, dann würdest du vielleicht sagen, okay, manchmal verzerren Kinder vielleicht dies oder das, aber ich gucke mir jetzt an, ob ich sozusagen Evidenz dafür finde, dass der Pfarrer das gemacht hat. Und zwar unabhängig von der Frage, ob es sich um Kinder und einen Dorfpfarrer handelt. Ja. Das ist jetzt ja das Entscheidende. Ja.
Oder ein zweiter Punkt wäre zu sagen, nein, in diesem Fall hat das Alter auch eine Auswirkung, weil erstens geht es darum, um Schulkinder sozusagen, die Erfahrungen machen. Das können wir nicht machen, wir sind nicht dabei.
Ja.
Insofern ist Alter kein Ausschlusskriterium dafür, sondern das gehört hier dazu. Und man könnte sagen, natürlich, wenn es nicht nur ein Kind, sondern mehrere Kinder sind, die über ein Phänomen, das in der Schulöffentlich oder in der Klassenöffentlichkeit passiert ist, das erzählen, dann haben wir natürlich weitere Evidenzen. Aber was auch immer dein Punkt ist, zu sagen, naja, dann gehört jetzt ein Prüfungsvorgang gestartet, der vielleicht zu dem Ergebnis kommt, Alter ist hier eben kein Ausschlusskriterium, beziehungsweise ist ein Faktor, der für der jedenfalls nicht sozusagen die Erkenntnis oder Wahrheitsansprüche oder Wissensansprüche zerstört, sondern der da essentiell dazukommt.
Ja. Scheint mir naheliegend zu sein. Also wenn sozusagen das Spezifikum dieser Form der Ungerechtigkeit eben gerade auf Wissen und Wissensansprüche Bezug nimmt,
Ja.
Dann müssten wir damit doch auch grundsätzlich einen Ansatz haben, um solche Ungerechtigkeiten eben anzugehen. Ne?
Ja. Und auch in dem Verschwörungstheoretiker-Beispiel, das mögen wir ja. Da kommen wir immer wieder drauf zurück, ja, aber da lässt sich viel zeigen. Könnte man auch sagen, naja, dann ist eben die Frage, ob die Grundlage, auf der diese Verschwörungstheorie eben aufgebaut wird, ob die bestimmten epistemischen, also wissensbezogenen Standards eben standhält oder ob sie eben die Evidenz verschließt oder so, ja, die Grundlage, ja, auf der das entwickelt wird, verschließt und nicht zugänglich macht. Und das hatten wir in den vergangenen Folgen häufiger diskutiert. Das käme dann zum Tragen. Ich glaube aber, also weil du vorher so ein bisschen skeptisch warst, was die Wachsamkeit in hermeneutischer Ungerechtigkeit angeht. Ja. Du hast natürlich völlig recht. Also solche Fälle, wie jetzt jemandem wird nicht geglaubt oder jemand, der politische Aussage wird mit Verweis auf dessen politische Farbe sagen abgekanzelt, die sind leichter und die sind auch alltäglich, glaube ich.
Ja.
Und das ist ja das Schöne, das wollte ich eben mit Klick auf Anfang nochmal sagen, das ist ja das Schöne an diesem Konzept, finde ich, dass sie uns eben viel in den Blick nehmen und eigentlich müssten wir sehr viel mehr äußern und laut ausrufen, wenn sowas passiert. Es ist jetzt nicht einfach nur ein politischer Diskurs, sondern hier wird jemand eben auf dieser epistemischen Ebene ungerecht behandelt, unabhängig jetzt mal vom Inhalt. So, das müssen wir machen. Also es ist viel leichter. Aber ich glaube, auch wenn es schwerer ist, ist diese Art Wachsamkeit und Aufmerksamkeit gerade bei Fragen hermeneutischer Ungerechtigkeit gefragt oder gerade weil es so schwer ist, so könnte man es formulieren, Unrecht zu identifizieren, wo uns die Sprache dafür fehlt, ist umso wichtiger, aufmerksam zu sein und eben sowas wie es zu ermöglichen, dass sich Menschen, die bestimmte Erfahrungen teilen und irgendwie merken, so wie du es vorher erzählt hast, irgendwie irgendwas ist nicht gut und so, dass man solche Treffen ermöglicht und Orte schafft, an denen eben sowas auch verhandelt werden kann und nicht gleich zum Beispiel dann in die Falle der testimonialen Ungerechtigkeit läuft und sagen, ihr seid ja jetzt, was weiß ich, nur Frauen oder ihr seid nur Kinder oder nur irgendwer, ihr redet halt so, sondern vielleicht ist eben diese Wachsamkeit bei testimonialer Ungerechtigkeit eine Voraussetzung dafür, dass wir eben immer auch wachsam sind, wo kann sowas passieren und offen sind, auch eine neue Sprache zu finden für Unrecht, für Leiden, das passiert, um zu sagen, also hier haben wir etwas, das ist nicht mit unserer Moralsprache oder mit unseren rechtlichen Normen greifbar, aber da ist ein Problem da, das sich entwickelt und lasst uns versuchen, das mit dieser und jener Sprache oder mit diesem und jenem Begriff oder mit diesem und jenem rechtlichen, gesetzlichen Vorschrift mal in den Griff zu kriegen. Also es ist schwieriger, aber deswegen umso nötiger.
Genau, nee, ich würde da auch recht geben, auch aus einem vielleicht noch viel pragmatischer, aus einer viel pragmatischeren Überlegung, und dann weiß ich auch gar nicht mehr, je länger ich drüber nachdenke, ob das eigentlich wirklich schwieriger ist. Also es ist wahrscheinlich immer schwierig und es ist für jeden in unterschiedlichen Situationen schwierig, diese Wachsamkeit zu haben, und immer zu haben. Aber wenn man sich jetzt mal sozusagen wirklich ganz real diese Beispiele vorstellt oder zum Beispiel denk an die Entwicklung der LGBTQA+-Bewegung zum Beispiel.
Ja,
da könnte man ja Ähnliches konstruieren, Aber ich glaube, es gibt ja doch einen Unterschied dazwischen, was in einer Gemeinschaft bis hin zu einer Gesellschaft sozusagen vorherrschende, gegebenenfalls unmoralische Überzeugung ist und dessen, was zumindest einige Leute aber trotzdem wissen, was moralisch richtig wäre. Also ich will damit sagen, dieses Beispiel der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz oder der Vergewaltigung in der Ehe, das mag dann so sein, dass Betroffene da eben lange Zeit sozusagen keine Chance hatten, dagegen vorzugehen, faktisch. Ja. aber dass es ein Unrecht ist, was da passiert ist, das war wahrscheinlich doch relativ vielen Leuten klar, oder? In vielen Kontexten, ja.
Ja.
Und deswegen finde ich diese Beispiele häufig auch, ich habe es natürlich jetzt, um sozusagen die so ein bisschen die Konzeption diskutieren zu können, überspitzt und auf diese Beispiele, die da immer so gebracht werden, mich drauf eingelassen. Aber wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt, das führt auch so ein bisschen zurück zu der Frage, die du gestellt hast, war es dann nicht schon immer moralisch falsch? Ne?
Ja, ja.
Nicht auf dieser ontologischen Ebene, die du jetzt gemeint hast, aber sozusagen auf einer einfach lebensweltlich pragmatischen Ebene. Ja.
Ja.
Ja. Gibt es nicht doch mindestens immer eine Minderheit, die sich doch darüber bewusst ist, dass es moralisch falsch ist? Ja. Und damit fällt ja eigentlich dieses ganze Konstrukt, dass sozusagen in der gesamten kollektiven hermeneutischen Ressource es keine Konzepte dafür gibt und deswegen auch niemand wissen kann, dass es sich dabei um Unrecht handelt, auch in sich zusammen. Ne? Und wenn das zutreffen würde, dann würde das natürlich umso mehr für deine Wachsamkeit sprechen.
Ja.
Ne?
Sehe ich total, hast du absolut recht. Genaue Betrachtung. Vielleicht könnte man sogar so weit gehen und zu sagen, also die Wahrnehmung von Leiden, da müssen wir noch nicht mal von Unrecht sprechen, was ja so ein bisschen mehr ist, aber die Wahrnehmung von Leiden, die ist ja eigentlich schon ein großes Indiz dafür, dass wenn es auch noch systematisch sozusagen vorkommt, dass irgendwo moralisch und dann perspektivisch auch rechtlich was nicht passt. Indiz dafür, glaube ich. Ein Sensorium in uns, die das auf solche Fälle hinweist, glaube ich. Und vielleicht dient es nur dazu, dass man wirklich auch sagen, öffentliche Orte schafft, in denen sowas dann auch Menschen, die damit nicht berührt in Berührung kommen, irgendwie bewusst macht.
Ich glaube allerdings, dass es aber dann vielleicht gar nicht mehr so viele echte Beispiele für hermeneutische Ungerechtigkeit gibt. Ja. Und ein Beispiel ist auch ein ganz klassisches aus der Literatur und das ist das der postnatalen Depression. Da sieht man aber, wie eng das dann vielleicht tatsächlich doch verknüpft ist mit Wissen und Erkenntnis und Wahrheit, ja. Denn da, das Beispiel ist ja so, dass das einfach lange Zeit nicht bekannt war, sozusagen als medizinische Tatsache, dass es so etwas gibt wie postnatale Depression. Und dass deswegen sozusagen die Schadenserfahrung der betroffenen Frau nicht rückgekoppelt werden konnte zu einer Ursache, zu einem Grund. Und sie deswegen, weil dann da wirklich niemand Konzepte für hatte, na, eben ungerecht behandelt wurden, auch noch in dem Sinne so, jetzt stell dich halt nicht so an, na, irgendwie. Ja. Na.
Seid doch glücklich.
Genau, du hast doch gerade ein Kind gekriegt, so ungefähr. Ne? Ja. Das ist doch, ist aber irgendwie ein ganz anderes Beispiel, weil da sozusagen in dem Fall eine, die, sagen wir mal, psychologische oder medizinische Forschung einfach es nicht hergegeben hat, der Forschungsstand, zu sagen, hier haben wir es mit einer spezifischen sozusagen Erkrankung zu tun und damit müsste man jetzt eigentlich so und so, die tritt dann und dann auf unter den und den Bedingungen und damit müsste man jetzt eigentlich so und so umgehen, ja. Aber das scheinen mir dann gar nicht mehr so viele Beispiele zu sein, auf die sowas zutrifft, ne? Oder? Also.
Wahrscheinlich, ja, das ist ein guter Punkt. Vielleicht geht es eher wie, also vielleicht hat man da eher so eine Art Hebammenfunktion, um im Bild zu bleiben, sagen, nochmal, der Öffentlichwerdung und dann auch der Überführung in eben sowas wie rechtliche Normen. Beistand zu leisten, also zu sagen, klar, also vielleicht ist es gar nicht so virulent, dass jemand gar kein Instrumentarium hat, es gibt es, aber vielleicht muss man dann eben, vielleicht ist es auch Aufgabe, ja, weiß ich jetzt nicht von wem, von denen, die diese Dimension einnehmen oder von uns allen, dann eben zu sagen, also dem muss dann auch wirklich mal ein politischer Prozess folgen, ein gesellschaftlicher Prozess folgen, also das ging geht sicherlich an Wissenschaft, das geht sicherlich an die Medien, das geht sicherlich an die Politik, aber letztlich auch an uns alle. Ich wollte aber noch ein anderes Beispiel nennen.
Ja.
Nicht für hermeneutische Ungerechtigkeit, da stimme ich dir zu, sondern für testimoniale Ungerechtigkeit. Und ein Beispiel, das tatsächlich gerade in einem ja politisch-gesellschaftlich-juristischen Prozess ist, dass sich da was tut. Das ist das sogenannte traumatherapeutische Dilemma. Es zeigt sich, dass ganz oft Opfern von Gewalt, also etwa Frauen, die vergewaltigt worden sind, davon abgeraten wird, eine Therapie zu beginnen, wenn sie den Täter angezeigt haben und es möglicherweise zu einer Verhandlung kommt. Oder umgekehrt, dass also diesen Frauen dann vor Gericht nicht selten nicht geglaubt wird, wenn sie denn schon eine Therapie angefangen haben.
Mhm.
Und weil Therapie sozusagen, so ist die gängige Meinung, eben Gedächtnisprozesse verändert und jede Aussage, die dann später getroffen wird, also Gefahr läuft, falsch zu sein oder eben auf einer falschen Erinnerung basiert. Da kann man natürlich sagen, also wenn es einen Zweifel gibt, dass es eine falsche Aussage ist, dass der Täter jetzt hier identifiziert wird, dann muss ich sein lassen. Und das finde ich ein eklatantes Beispiel eigentlich dafür, für so eine testimoniale Ungerechtigkeit. Vor allem deswegen, weil sich zeigt mehr und mehr, dass die Erinnerung gar nicht so sehr verfälscht wird durch eine Therapie, wie man annahm, und dass vielleicht der Maßstab, okay, wenn du Therapie hast, dann kann es sein, es ist verfälscht, also ist deine ganze Aussage hinüber und wir können den Täter nicht hinter Gitter bringen, dass das vielleicht ein zu starker Maßstab ist. Und da ist, da wird viel Forschung gemacht, aber eben auch politisch wird viel getan, um dieses Bild in all den Dimensionen, was Erinnerungen angeht und was den Umgang mit den Opfern angeht, verändert. Da, ich bin da nicht ganz neutral, weil meine liebe Frau genau daran forscht.
Ich weiß, ja.
Maßgeblich mit, ja, wir haben auch öfter schon diskutiert darüber, maßgeblich mit beeinflusst. Ich finde es auch ganz spannend, vielleicht werden wir das auch nochmal aufgreifen, weil ich das eigentlich ein ganz gutes Beispiel finde, das Ungerechtigkeit auf ganz vielen Ebenen, glaube ich, zum Ausdruck bringt. Auf dieser epistemischen Ebene, aber dann eben auch Fragen der Strafgerechtigkeit gewissermaßen aufwirft und ja, das wollte ich nur mal nennen, weil
das ist sehr gutes Beispiel.
Finde, was oft nicht oder nicht oft unter dieser Perspektive betrachtet wird, aber es könnte.
So, ja, ja, super. Finde ich ein super Beispiel nochmal zum Abschluss. Und ich glaube, wir haben gesehen, das ist insgesamt ein total vielschichtiges Thema, was viele Fragen aufwirft. Einerseits, die, glaube ich, teilen wir die Intuition, dass da was ist, dass da auch was Gerechtigkeitsrelevantes ist, ne, wie zum Beispiel jetzt dein Beispiel auch, zum Beispiel dein Beispiel, wie dein Beispiel jetzt gerade auch gezeigt hat, ne?
Ja. Und wo, Entschuldigung, darf ich nochmal ganz kurz, wo vielleicht auch nochmal zu diskutieren wäre, inwiefern das eine, also diese testimoniale Ungerechtigkeit eine eigene Form ist oder ob sie zwangsläufig immer eben zu einer anderen Art von Ungerechtigkeit, ob sie also sozusagen der Vorläufer ist und wie wir dieses Verhältnis irgendwie adressieren müssen. Also Entschuldigung.
Und generell, das wäre ein weiteres Problemfeld, ne, wie das auch mit anderen Gerechtigkeitsformen, beispielsweise Zugangsgerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit zusammenhängt. Da müsste man eigentlich noch 37 weitere Sendungen zum Thema machen. Vielleicht machen wir das ja mal, aber
genau.
Aber ich glaube, für heute, Andreas, lass es mal gut sein. Das war auf jeden Fall eine total spannende Diskussion.
Total, ja. Wir bleiben da dran und freuen uns auch über eure Anmerkungen, Kritik, Ergänzungen, Beispiele vielleicht auch dafür.
Vielleicht auch aus eigenen Erfahrungen, weiß ich nicht, findet sich ja jemand, dem der Dorfpfarrer auch mal auf die Finger gehauen hat.
Unsere Lehrerin hat uns immer so an den Haaransatz hat uns immer gezogen, wenn wir irgendwie unartig waren.
Was ist das denn?
Hat immer dann, wenn wir irgendwie irgendwas machen, ist ja so an den Haaransätzen hier am Ohr entlang, hat sie die immer gezogen. Und es tut da besonders weh, weil da die Haut zu dünn ist. Also insofern
Ja.
Ja, okay. Da, brauchen wir nicht erzählen. Wir haben alle unsere
unfassbar.
Erfahrungen.
Unfassbar. Ja,
in frühen Bayern, ja.
Ja, Andreas, bleibt uns eigentlich nur zu sagen, wie immer, oder hinzuweisen, wie immer, auf unsere, auf die Kontaktmöglichkeiten, dass wir uns wie immer sehr freuen, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet, uns schreibt, kritisiert, lobt, Anmerkungen zu dem uns gibt, was wir so gesagt haben. Wir sind auf allen gängigen Plattformen, oh je, jetzt muss ich wieder, was haben wir denn da alles? Instagram, LinkedIn, weiterhin X, Facebook, schaut auch mal auf unseren YouTube-Kanal rein, habe ich was vergessen? Auf unserer Homepage, dissenspflege.de natürlich auch. Überall gibt es Kontaktmöglichkeiten, wo ihr mit uns in Kontakt treten könnt oder über die ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Macht das doch einfach.
Genau. E-Mail hast du genannt, oder? info@dissenspflege.de
info@dissenspflege.de, genau. Ja, und damit kommen wir auch schon zur allerwichtigsten Kategorie dieses Podcasts, oder?
Ja.
Würde ich
gut,
sagen.
Dass du es noch sagst. Ich dachte jetzt, du bist schon ganz am Ende angelangt und wir haben das Highlight dieser Folge verpasst.
Nein, um Gottes Willen. Dann bleibt im Diskurs. Nein. Also, ja,
du hast mein ja. Tipp schon.
Dein, dann, genau, Musiktipps. Andreas, diesmal bist du wieder zuerst dran. Schieß los.
Pass auf, ich hab einen Vorschlag, der an mich herangetragen worden ist.
Oh, jetzt kommt.
Nicht, ja, pass auf. Ob wir nicht unsere Playlist auf Spotify, in Klammern, bitte alle abonnieren und hören, das sind ganz wunderbare Titel drauf, Klammer zu, ob wir die nicht aufsplitten wollen und nach Genres aufteilen wollen.
Ach,
denn
du. Ja.
Wurde mir mitgeteilt, der ein oder andere Song, der würde doch eben einen dazu bringen, da reinhören zu wollen. Aber wenn da Metal neben Reggae, neben, was haben wir denn, Jazz steht, dann ist die Playlist nicht so geeignet. Und ich kann das ein bisschen verstehen. Ursprünglich wollten wir ja sagen, okay, wir haben da wirklich so ein Potpourri. Und
ja, davon. Das ist es auch geworden.
Aber ich kann das ein bisschen verstehen, vor allem, wenn man so eben emotionsgetragen oder stimmungsgetragen Musik hört und jetzt gerade Bock auf keine Ahnung, einstürzende Neubauten hat, dann hat man vielleicht nicht auch noch Lust auf Dr. Ringding. Jetzt wollte ich das, bevor ich meinen Tipp loswerde, dir mal sagen, was du davon hältst.
Das heißt, wir würden sozusagen eine Playlist in der Playlist machen. Geht das auf Spotify so?
Wahrscheinlich müsste man dann die Dissenspflege Reggae, Dissenspflege.
Ach du Heilige, also. ja, das, also finde ich prinzipiell eine nachgerade fantastische Idee. Lass uns mal, also folgender Vorschlag, ich bin voll dabei, aber lass uns vielleicht bis zum nächsten Mal überlegen, wie man das am sinnvollsten machen kann, ohne dass wir danach sämtliche Playlisten von Spotify haben.
Weißt du was, wir machen einfach ein neues Spotify auf.
Das ist auch gut.
Ja. Genau. Nee, das ist eine gute Idee. Lass uns mal überlegen, wie es sich das technisch umsetzen lässt oder designmäßig umsetzen lässt. Ich habe mir gedacht, wir könnten zum Beispiel auch sagen, wir lassen die Master-Playlist, aber wir haben dann eben auch eine Dissenspflege, Reggae, Dissenspflege, Elektro, Jazz, was weiß ich. Aber das können wir noch mal off-air.
Ja, lass es einfach mal ein bisschen rumprobieren. Vielleicht kann man ja doch eigentlich, kann man das Playlist zu Playlist? Lass es mal rumprobieren.
Und wir machen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen eine Umfrage auf unseren diversen Social-Media-Kanälen, wo das geht. Und da könnt ihr mal abstimmen.
Ja.
Vielleicht holen wir uns einfach the Wisdom of the Crowd ein.
Ja, sehr gut.
Oder vielleicht habt ihr auch Empfehlungen dafür, wie man das machen kann oder wie man es besser machen kann. Das ist doch gut, oder?
Das ist super. So machen wir das.
Also, und so jetzt machen wir aber das. Und jetzt möchte ich aber meinen Tipp hören.
Der kommt jetzt noch auf die Master-Playlist, oder?
Ich würde sagen, grundsätzlich kommen alle immer auf eine Master-Playlist. Ja. Also kommt auf jeden Fall rein. Ich habe es ganz schnell. Das ist ein Stück des meiner Liebe zu Herzschmerzmusik spricht oder die ausdrückt. Das ist, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber es bleibt unter uns, ja. Ich so Herzschmerzmusik mit dramatischen Melodien und Liebesgeschichten und sowas liebe ich einfach. Und das Stück heute gehört dazu. Es gehört aber auch zu etwas, was ich auch sehr gut von stilmäßig finde, nämlich dem Reggaeton und lateinamerikanischer Musik. Reggaeton in dem Fall ganz besonders. Ich bin über Pitbull draufgekommen, der macht da mit, ist aber von einem Chino und anderen Artists, die da dabei sind. Und das Stück heißt, kann man sich auch ganz oft als Spruch auch sagen, Ay mi Dios. Oh mein Gott. Hört es euch an, ist auf der Playlist Herzschmerz und gute Rhythms.
Ja, sehr gut. Ich bin wie immer sehr, sehr gespannt. Ich freue mich immer über deine neuen Musiktipps. Weil die meisten.
Über deinen?
Meiner ist wieder mal, ich glaube auch schon beim letzten Mal, ne? Ich bin gerade so ein bisschen in der Post-Rock, Psych-Rock, weiß ich auch nicht, Phase offenbar. Und ich, mir wurde letztens eine Band in die wöchentliche Empfehlungsliste bei Spotify gespült, die ich so Anfang der 2000er mal geliebt habe und aber jetzt wirklich, also bestimmt 10, 15 Jahre nicht mehr gehört habe. Total witziger Zufall eigentlich. Und die Band heißt Akmet. Es ist ein australisches Trio, 98 gegründet. Und die wurden mir jetzt mit einem Song und dann im Anschluss auch mit der entsprechenden EP in die Playlist gespielt, die ich noch gar nicht kannte, weil die nämlich erst 2016 erschienen ist. Die EP heißt, ist trotzdem so lang wie eine LP, In Your Neck of the Dying Woods. Die empfehle ich ja immer nur so, ne? Den Song, den ich in die Playlist packe, der heißt T equals Zero. Ich wünsche viel Spaß.
Ja, total. Ja. Vielen Dank. Den werde ich haben. Wie immer ein Genuss und spannend, auch von deiner musikalischen Expertise und Geschichte profitieren zu können. Aber eine kurze Frage an dich als Experten. Ist es denn deiner Erfahrung nach, wenn die Platten besser oder schlechter, gerade bei solchen langen Zeiträumen?
Ich finde, das kommt wirklich total drauf an.
Okay.
Ich finde, das kommt auch häufig darauf an, ob Bands bereit sind, sich weiterzuentwickeln. Oder ob sie versuchen, das weiterzumachen, mit dem sie vielleicht auch mal Erfolg hatten. Vor 25 Jahren.
Das wäre ein Gütekriterium, wenn sie sich weiterentwickeln, oder?
Häufig ist das, finde ich, ein Gütekriterium. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Jetzt nenne ich natürlich das Beispiel der Beispiele Motorhead, ne? Also, ich weiß nicht, 837 Jahre dieselbe Platte 500 Mal produziert. Trotzdem war es irgendwie großartig. Aber da gibt's ja nicht so viel von. Es geht, also Weiterentwicklung geht manchmal auch in die Hose, muss man auch sagen. Aber die meisten, die über 20, 30 Jahre dann immer das Gleiche machen, irgendwann nutzt sich's da halt doch ab, ne?
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich bin da nämlich immer eher skeptisch. Ich denke mir immer, Leute, bleibt bei dem, was ihr macht. Ich finde, von so Bands wie Green Day angefangen, wie denke ich, ja, das war gut, aber es wurde dann irgendwie, oder Coldplay, ein super Beispiel, finde ich jetzt, also nicht ansatzweise so, wie die erste Platte.
Ja, die hätten lieber auch nach der ersten aufhören sollen, aber das ist ein anderes Thema.
aber die werden riesig groß. Ja,
ich weiß. Also in Wahrheit kann man es, glaube ich, nicht so sagen. Ja, es ist immer bei jeder Band was anderes, ne?
Ja. Thema für einen neuen Dissens.
Stimmt. Wir müssen doch mal eine Musiksendung machen, oder?
Ja, absolut richtig. Sollten wir eigentlich mal machen.
Wir sollten mal uns mit einer Flasche Whisky zum Podcasten treffen und einfach mal über Musik diskutieren. Vielleicht wäre das was für den Jahresabschluss.
Ja, sehr gut. Genau, das spielen wir ein. Glühwein trinken wir da dann dazu. Ja. Und ja, nee, wunderbar. Super.
Ja, aber hast noch was, Andreas?
Kontaktmöglichkeiten haben wir schon, brauchen wir nicht wiederholen. Ich habe fertig.
Du hast fertig. Ja, ich auch. Dann bleibt mir nichts zu sagen, als wie immer, bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens. Drei, zwei, eins. Der hört es.
Moment. Der freut sich jetzt im Podcast. Ah. Er hat es gehört mit diesem neuen Intro.
Kommt der Postbote? Wird der gerade schon zerfleischt? Oder? Ja,
genau. Der dritte heute.
Genau. Der UPS-Fahrer und der DHL-Mann sind heute schon über den Jordan gegangen. Ja, genau. Jetzt.
Die haben wir schon.
So, jetzt kommt gerade DPD. Den mag er gar nicht. Ja, genau.